Deutschlandfunk, Andruck. Digitale Souveränität. Das ist seit einigen Jahren ein Schlagwort im politischen Diskurs, das auf einen selbstbestimmten Umgang mit Informationstechnik abzielt. Und zwar für Individuen genauso wie für Unternehmen, Gesellschaften oder Staaten. Aber der Begriff ist nicht genau definiert. Das könnte sich jetzt ändern. Ein dreiköpfiges Herausgeberteam von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat einen Sammelband zum Thema vorgelegt. Georg Glaszze, Eva Otzuk und Ronald Staples haben den Band entsprechend auch mit der Grundsatzfrage überschrieben, wie Johannes Kuhn sagt.
Was heißt digitale Souveränität? Die Frage im Titel der Aufsatzsammlung ist keine rhetorische, sondern berechtigt. Denn so oft der Begriff im politischen Raum derzeit fällt, so unterschiedlich ist der Kontext, in dem er verwendet wird. Beispiele für digitale Souveränität: die Handlungsfähigkeit des Staates gegenüber amerikanischen Digitalkonzernen bei der Regulierung und Rechtsdurchsetzung, Europas Versuch, in einer digitalisierten Wirtschaft Unabhängigkeit von den Polen, USA und China zu gewinnen, sei es bei Mobilfunktechnik, Datenverwendung oder jüngster Mikrochipfertigung. Ebenfalls zur digitalen Souveränität beitragen soll der Einsatz von Open-Source-Software in Behörden, um sich nicht von einzelnen Herstellern abhängig zu machen. Und schließlich soll auch das Individuum digital souverän werden. Also das Internet kompetent, sicher und mündig nutzen, nicht auf alternative Fakten hereinfallen, um zum Vertreter einer aufgeklärten, werteorientierten Digitalisierung werden. Digitale Souveränität ist aber nicht nur vieldeutig, sondern auch Resultat einer veränderten Wahrnehmung. An die erinnern die Herausgeber Georg Glaszze, Eva Otzuk und Ronald Staples von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in ihrer Einleitung.
Forderungen nach digitaler Souveränität greifen auf ein Konzept zurück, das mit Referenzen auf Eigenständigkeit und Abgrenzung noch vor wenigen Jahren, zumindest teilweise, als überkommen betrachtet wurde.
Denn globale Vernetzung und digitale Überwindung von Grenzen waren in den 90er und Nullerjahren politisch positiv konnotiert. Nur Länder wie China, Kuba oder Russland sprachen von digitaler Souveränität im Sinne eines abgeschotteten Internets. Doch auch Europa nimmt die fortschreitende Digitalisierung inzwischen vor allem als Überforderung, Kontrollverlust und globale Konkurrenzsituation wahr, stellen die Autoren fest.
Dabei lassen sich verschiedene Begriffsverwendungen differenzieren. Einerseits Bezüge auf das Konzept des souveränen Staates und andererseits Bezüge auf das Konzept des souveränen Subjekts. Daneben wird der Begriff teilweise auch im Hinblick auf nichtstaatliche Organisationen verwendet, also kollektive Akteure wie Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen oder Kommunen.
Der Kulturgeograf Georg Glaszze und sein Mitarbeiter Finn Dahmann verorten den Bruch im Jahr 2013. Damals wurden die massenhafte Ausspähung von europäischer Bevölkerung und Politikern durch den US-Geheimdienst NSA bekannt. Seitdem haben territoriale Grenzziehungen eine größere Bedeutung. Zum Beispiel durch Regulierungen wie der Datenschutzgrundverordnung. Oder auch sicherheitspolitisch wie bei den Verhandlungen zwischen Brüssel und Washington, unter welchen Umständen europäische Daten auf amerikanischen Servern lagern dürfen, bei möglichst geringer Spionagegefahr. Auf individueller Ebene wiederum bleibt digitale Souveränität oft diffus. Zum Beispiel bei der Frage, wie Jugendliche digital souverän in einem neuen Medienumfeld mit TikTok und Co. agieren. Es gäbe zu wenig Kompetenzmessungen bei Jugendlichen, kritisieren die Medienpädagogen Jane Müller und Rudolf Kammer in ihrem Beitrag. Auch Faktoren wie Elternhaus, schulisches Umfeld, Gruppenzwang und individuelle Emotionen würden zu wenig berücksichtigt.
Für die Forschung gilt es, Medienrepertoires und Medienpraktiken nicht losgelöst von ihrem sozialen Kontext zu untersuchen und zu bewerten. Ausgehend von einem relationalen Verständnis werden von dieser Ebene aus Praktiken einzelner AkteurInnen und die Gesellschaft als Ganzes berücksichtigt. Damit sollen Individuum und Gesellschaft zusammen gedacht und untersucht werden. Die digitale Souveränität der Individuen kann nur in digital souveränen Gesellschaften entwickelt werden.
Dass im Wunsch einer digital souveränen Gesellschaft ein Widerspruch steckt, zieht sich durch alle Aufsätze. Die Souveränität des selbstbestimmten Individuums und die Souveränität zentraler staatlicher Herrschaft sind eben nicht deckungsgleich. Zum Beispiel, wenn künftig Strafverfolger digitale Beweise, also persönliche Daten, aus dem EU-Ausland anfordern können. Oder wenn politische Werbung in sozialen Netzwerken nicht mehr der Information, sondern der Mobilisierung einer genau eingegrenzten Zielgruppe dient. Digitale Souveränität ist also letztlich kontextabhängig. Am plakativsten zeigt das der Ökonom Albert Fritsche am Beispiel der Arbeitswelt. Die New Work-Bewegung sieht demnach in der Digitalisierung die Chance, Erwerbsarbeit im Geiste der Selbstbestimmung zu verändern. Vollüberwachten Logistikarbeitern dagegen entzieht die Digitalisierung Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten. Was heißt digitale Souveränität? Diese Frage beantworten die neuen Aufsätze nicht vollständig. Dennoch gelingt es, verschiedenste Aspekte des Konzepts in einem wissenschaftlichen Koordinatensystem zu verankern. Wie alle Bücher der Transkriptreihe Politik in der digitalen Gesellschaft verlangt auch dieser Band eine gewisse Sprach- und Fachjargon-Toleranz. Es ist ein Buch aus der Wissenschaft für die Wissenschaft. Sein Wert liegt nicht im Lesegenuss, sondern im gelungenen Versuch, der Trendbegriff und Think-Tank-Dominanz in der Digitalisierung seriöse sozialwissenschaftliche Analysen entgegenzustellen.
Das Fazit von Johannes Kuhn nach der Lektüre des Sammelbandes »Was heißt digitale Souveränität? Diskurse, Praktiken und Voraussetzungen individueller und staatlicher Souveränität im digitalen Zeitalter«. Herausgegeben von Georg Glaszer, Eva Otzuk und Ronald Staples. Das Buch ist im Transkriptverlag erschienen. 322 Seiten kosten 35 Euro. Der Band steht auch zum kostenlosen Download auf der Transkriptverlagseite zur Verfügung.